Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen, sehr spannenden Folge heute. Wir sind heute zu viert in unserem virtuellen Podcast-Studio. Wir haben nämlich Besuch von Tine und Nanette. Die beiden haben Lemu-Like gegründet. Ja, das ist so etwas wie WG gesucht, nur für Alleinerziehende, was wir natürlich super spannend finden. Und deswegen freue ich mich total, dass Tine und Nanette heute da sind. Und Silke, der erste Kontakt kam über dich, deswegen auch erstmal hallo Silke.
Ja, hallo auch von mir. Ich freue mich sehr, euch beiden heute hier zu haben. Wir hatten nämlich schon mal, ihr hattet mich schon mal angeschrieben und es gibt auch von beiden einen Blogbeitrag auf gutalleinerziehend.de. Und ja, das ist immer so eine Sache mit so Blogbeiträgen. Man möchte da gerne in die Tiefe oder mal nachfragen, aber irgendwie ist dann doch der Zeichenzeit, also Raum begrenzt. Und deswegen freue ich mich sehr, heute euch hier zu haben, weil ich habe mir damals schon sehr, sehr viele Fragen gestellt, aber irgendwie habe ich mich vielleicht auch nicht getraut, sie zu fragen. Deswegen freue ich mich sehr, dass ihr heute hier seid, euer Konzept, euren Service einmal vorzustellen. Und deswegen bitte ich euch erstmal selbst einzeln vorzustellen. Ich würde sagen, wir fangen mit Tine an.
Guten Morgen, ihr beiden. Ja, ich bin Tine, ich bin 43 und wohne in Hamburg. Und zwar wohne ich in einer Mama-WG seit letztem Sommer. Ich hatte nämlich den Fall, dass mein Ex-Partner ausgezogen ist. Ich hatte ein Häuschen, das ich mir alleine nicht leisten konnte als Alleinerziehende und habe mir dann über unsere Plattform Lemu-Like eine Mama mit Sohn gesucht, die jetzt seit letztem Sommer bei uns wohnen. Und da kann ich nachher gerne noch mal ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, vielen Dank. Und die Nanette?
Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Nanette. Ich bin 46 Jahre alt, Mutter von 2 Söhnen. Und Tine und ich sind privat befreundet und wir hatten damals uns auf dem Spielplatz zu dem ganzen Thema unterhalten. Und weil mein Mann auf Geschäftsreisen ist, sehr viel, und ich das Problem, abends mit den Kindern alleine da zu sitzen, alleine auf dem Sofa kenne und auch diese ganze Thematik, ne, wie findet man Betreuung, wenn man irgendwie doch nochmal einen privaten Arzttermin irgendwie hat und die Kinder nicht mitnehmen will. Ich fand die Idee in dem Moment, als Tine mir das erzählt hat, so bombastisch, dass ich gesagt habe, wenn es das noch nicht gibt, dann müssen wir das machen. Und so haben wir das in die Hand genommen und ich möchte an der Stelle auch nochmal erwähnen, wir beiden sind zwar heute hier, aber wir haben noch einen Dritten im Bunde, nämlich Tommy Ahrens. Das ist unser Programmierer, der ohne den das alles ja technisch nicht möglich gewesen wäre.
Wie waren denn dann so die Anfänge? Also das klingt so typisch für mich, dass man sich auf dem Spielplatz über solche Sachen Gedanken macht.
Das ist der Business-Vorraum der Zukunft.
Ja, definitiv, irgendwie schon.
Nehmen wir den Spielplatz.
Ja.
Genau, also das klingt, das ist irgendwie die neue Garage sozusagen, ne? Die Startups werden auf dem Spielplatz gegründet. Genau, also wie waren denn dann so eure ersten Schritte, dass ihr wirklich gesagt habt, okay, es bleibt jetzt nicht eine bloße Idee und ein bloßes Gespräch von wegen, ja, müsste es eigentlich geben, aber naja, gibt's halt nicht. Wie seid ihr das dann angegangen? Habt ihr gesagt, okay, lass uns da noch mal ein paar Mal zu treffen und mal überlegen, wie man das umsetzt? Wie habt ihr dann euren Entwickler getroffen und was war dann letztendlich so die Hauptintention für euch zu sagen, das ist so wichtig, das machen wir jetzt?
Also die Situation war, dass ich zu dem Zeitpunkt, also ich hatte mich jetzt letzten Sommer von meinem Ex-Partner getrennt, das war aber eine Patchwork-Geschichte zwischendrin sozusagen. Und damals vor 5 Jahren habe ich mich von dem Vater meines Sohnes getrennt. Und ich fand die Idee einer Mama-WG so großartig. Einfach so diese, also nicht nur diese finanzielle Unterstützung, dass man sich die Miete teilen kann, aber auch dieses ganze, was Nanette eben sagte, ich muss mal eben schnell zum Arzt, ich muss mal schnell einkaufen, ich habe einen Elternabend, dass man dafür nicht immer einen Babysitter besorgen muss oder irgendwas organisieren muss, sondern dass man einfach sagen kann, du, ich lasse meinen Sohn jetzt bei dir, ich bin kurz weg, dass man sich so diesen Alltag einfach teilt und sich gegenseitig unterstützt. Und natürlich, weil es war damals ja Lockdown auch, dass man sagt, ich habe einfach eine erwachsene Person im Haushalt, mit der ich reden kann. Ja. Und wir haben dann mal so ein bisschen geguckt und es gab keine Möglichkeit in Deutschland, das explizit zu suchen. Es gab also keine Plattform dafür. Und nachdem wir dann beschlossen haben, okay, wenn es das nicht gibt, dann machen wir das, dann haben wir tatsächlich, ich glaube, das war irgendwie so im April, also es war im Mai, dass wir darüber gesprochen haben. Und wir sind dann tatsächlich im Sommer, 2 Monate später, zusammen in Urlaub gefahren. Und da haben wir tatsächlich angefangen, dass wir uns abends, wenn die Kinder im Bett waren, uns hingesetzt haben, angefangen haben zu überlegen, was für eine Gesellschaftsform bräuchten wir da eigentlich. Und haben also peu à peu, also wir machen das beide nebenberuflich, ne? Also ich bin noch nebenbei Lehrerin. Mhm. Und wir haben dann überlegt, okay, wie können wir das nebenberuflich wuppen? Und haben dann aber irgendwann relativ schnell festgestellt, dass wir zu zweit nicht weit kommen, weil wir ja nicht nur eine Internetseite brauchen, sondern wir brauchen ja eine komplette Datenbank dahinter. Mhm. Das hätte man entweder für unfassbar viel Geld kaufen müssen, oder aber wir haben halt dann im Bekanntenkreis jemanden gefunden, aber das kannst du vielleicht besser erzählen.
Ja, genau. Tommy Ahrens ist ein Freund von mir, der macht das hauptberuflich. Und ich hatte ihm damals von der Idee erzählt und gesagt, Mensch, wir suchen einen Programmierer, der Interesse hat, mit einzusteigen. Wir haben jetzt nicht das Budget zu sagen, wir legen das auf den Tisch und kaufen es extern ein, sondern wir suchen wirklich jemanden, der an diese Idee glaubt, der ein großes Herz für Kinder hat und sagt, er steigt damit ein. Und hat Tommy sofort gesagt, das macht er. Er hatte auch Interesse daran, er glaubt an die gute Sache, dass das funktioniert und hat uns da netterweise technisch unterstützt. Mhm. Und genau. So ist das zustande gekommen.
Erinnert mich alles sehr an Magically, das war bei uns auch so. Also wenn der Entwickler nicht mit eingestiegen wäre, dann wäre das direkt am Anfang schon irgendwie gestorben, weil das kann man sich nicht leisten, da irgendwie, es wäre ja ein höherer, sechsstelliger Betrag, wenn man sowas einkauft.
Ja, zumal das ist halt wenn auch ein Thema, wo man sich nicht einarbeiten kann. Also sonst versuchen wir wirklich alles alleine zu machen. Also wir haben uns dann auch in die rechtlichen Themen eingelesen für den Gesellschaftervertrag und so weiter und versuchen uns jetzt auch an Marketing und so. Aber so mal eben schnell IT und Programmieren, das kann man ja nicht mal so eben schnell nebenbei lernen.
Also das, ja, das dauert ein bisschen länger.
Ja, zumal ja auch mit Datensicherheit und so, Gott, oh Gott, genau. Oh Gott, ja. Da bist du ja gleich mit einem Fuß im Knast.
Wenn Ja, plus ich hab hauptberuflich eine Zeit lang auch in der IT als IT-Key-Accounter gearbeitet und mir war halt auch klar, es ist ja nicht die Einmalinvestition. Mhm. Ne? Es kommt ja immer mal wieder was hoch, wo man nochmal Texte überarbeiten möchte oder in der Datenbank sagt, Mensch, das haben wir am Anfang nicht bedacht, da kommen Rückmeldungen, wir würden das gerne ausweiten. Und dafür ist es halt super, wirklich jemanden zu haben, wo man kurz anruft und sagt, hilf uns mal, und dann wird das umgesetzt.
Aber jetzt beschreibt doch mal, wie genau funktioniert dieser, ihr habt ja auch gesagt, das ist ein kostenloser Service, also was genau erwartet mich und was genau kann ich auf eurer Plattform machen?
Ja, also die Idee dahinter ist, dass wir gesagt haben, es gibt Frauen, die wollen vielleicht ausziehen und suchen eine Wohnung. Und dann gibt es Frauen, bei denen zieht vielleicht der Partner aus und es wird Wohnraum frei. Die können sich die Miete alleine nicht mehr leisten und sagen in dem Moment vielleicht, Mensch, das Gästezimmer und das Arbeitszimmer brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe 2 oder 3 Zimmer frei, die möchte ich anbieten. Ich nehme jemand anders in der gleichen Situation mit rein. Dann können wir uns die Miete teilen und mein Kind muss nicht aus dem gewohnten Umfeld ausziehen. Mhm. Das heißt, es gibt diese zwei Kategorien. Entweder ich suche eine Wohnung oder ich habe eine Wohnung. Dass man sich dann eben entsprechend finden kann. Es ist so aufgebaut, dass wir gesagt haben, man sucht natürlich nach Stadt und nach seinem entsprechenden Stadtteil, weil was man den Kindern ja auch nicht zumuten möchte, ist, wenn man den Stadtteil komplett wechselt und von einer Seite auf die andere von der Stadt zieht, dass da noch Kita- und Schulwechsel mit anstehen. Mhm. Das heißt, die Alleinerziehenden suchen ja schon sehr gezielt in ihrem Kiez, sage ich mal. Mhm. Von daher ist das so ein bisschen die Funktion dahinter, dass wir sagen, okay, wenn man eine Wohnung sucht, gucke ich mal, wer hat schon inseriert und bietet Wohnraum an oder umgekehrt. Da es aber so ist, dass mehr Alleinerziehende suchen als anbieten, also die Quote ist irgendwie so 75-25, haben wir direkt von Anfang an gesagt, wir müssen auch die Möglichkeit bieten, eine WG-Gemeinschaft selber neu zu gründen. Das heißt, wenn 2 Personen suchen, können die angeben, ich suche erstmal meinen WG-Partner und in dem Moment, wo ich den WG-Partner gefunden habe und es passt, kann man dann sagen, man sucht auf dem freien Wohnungsmarkt gemeinsam nach einer großen, passenden Wohnung.
Hört sich so ein bisschen an wie Dating.
Ja, ein bisschen ist es so. Also ich habe es ja gemacht und es ist wirklich ein bisschen wie so ein Blind Date, wenn man das erste Mal trifft, aber Blind Date mit Kind. So.
Ja, krass.
Ja, da erzähl doch einfach mal direkt auch ein bisschen mehr zu. Also du hast dann eure eigene Plattform ausprobiert. Und wie ist das gelaufen? Wie war denn so deine Erfahrung mit eurer eigenen Plattform?
Also ich hatte tatsächlich, glaube ich, einfach Glück. Ich habe mich tatsächlich nur mit einer Mama getroffen, mit der ich jetzt auch zusammen wohne. Und wir hatten uns geschrieben und dann kommuniziert und haben einfach festgestellt, wir haben unglaublich viele Gemeinsamkeiten. Unsere Söhne sind auch fast gleich alt. Die sind nur ein halbes Jahr auseinander, sind jetzt beide 9. Mhm. Sie hat in der Nähe gearbeitet, sie wollte wieder in den Bereich rein und wir haben uns gut verstanden und dann haben wir gesagt, oder wir haben halt, glaube ich, über so einen Monat, glaube ich, fast geschrieben Und dann sagte ich, dann lass uns doch mal treffen. Da war sie dann schon wieder, dass sie, oh, und ich weiß nicht, und WG, ich habe noch nie in der WG gewohnt. Da hat sie dann schon wieder so ein bisschen den Rückzieher gemacht, wo ich dann sagte, aber dann lass uns doch einfach mal treffen und gucken, weil wenn die Chemie nicht stimmt, dann brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. So. Mhm. Und dann haben wir uns tatsächlich den einen Tag getroffen. Die Kinder haben da zusammen irgendwie gespielt. Wir waren dann noch Eis essen und haben uns total gut verstanden. Und dann sagte sie ganz süß am Ende so, aber meine ganzen Bedenken sind irgendwie alle total klein geworden. Ich glaube, ich könnte mir das vorstellen. So, und dann haben wir gesagt, wir machen das ganz entspannt. Wir können uns noch ganz oft treffen. Wir haben auch gesagt, sie können auch mal Probe wohnen bei uns so ein Wochenende. Ja, daraus wurde aber irgendwie gar nichts, weil sie haben uns dann, ich glaube, 3 Wochen später haben sie uns besucht, haben sich das Haus angeguckt und so nach 2 Stunden standen wir im Wohnzimmer, guckten uns an und meinten, wir machen das, oder? Ja, wir machen das, weil was haben wir zu verlieren? Also ich habe das Haus gehabt und man kann zusammenziehen und wenn man dann irgendwie feststellt, nach ein paar Wochen, Monaten oder auch nach 2 Jahren, es funktioniert doch nicht so richtig, dann zieht man halt wieder auseinander. Mhm. Also dieses, oh Gott, wenn was passiert, wenn das nicht funktioniert, das sehe ich tatsächlich gar nicht als Problem. Ich sehe das als Erfahrung und es ist ja auch für die Kinder eine Erfahrung, ne?
Können wir endlich los?
Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Welche S-Bahn nehmen wir nochmal?
Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
Und auch, wohin wir wollen?
Ja, wir steigen einfach ein und müssen uns mit dem Deutschland-Ticket um keine weiteren Tickets kümmern. Egal, ob du montags damit ins Büro fährst oder wir spontan nach Berlin wollen oder am Wochenende ins Grüne.
Okay, das heißt, wenn ich mit den Jungs zum Auswärtsspiel will, steige ich einfach mit meinem Ticket in die Regionalbahn und den Bus und fahre zum Stadion?
Ja, ganz genau. Aber jetzt geht's erstmal zum Shoppen in die Stadt. Und? Wann möchtest du losfahren? Jetzt informieren unter bahn.de/deutschlandticket.
Ja, genau. Wie war das für die Kinder? Also dein Kind sonst ein Einzelkind?
Genau, der ist Einzelkind. Ja? Und
hat im Prinzip jetzt einen Bruder gewonnen sozusagen.
Genau. Und mein Sohn ist da eher so wie ich gestrickt. Wir haben einfach gerne Menschen um uns rum. Und das klappt hervorragend. Also ich habe mit ihm vorher drüber gesprochen und ich habe auch mit ihm vorher drüber gesprochen, warum wir uns mit den beiden treffen, dass wir überlegen, zusammenzuziehen. Und da er natürlich durch mich Lemo-like und die Idee kennt, war für ihn ganz klar, ach so, ja, so eine Lemo-like-WG? Ich so, ja, genau. Er fand das super. Und es läuft tatsächlich auch richtig gut mit den Jungs. Die sind sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und es gibt auch Tage, wo die überhaupt gar keinen Kontakt haben. Also die gehen tatsächlich auch auf die gleiche Schule mittlerweile, aber in Parallelklassen. Und dann gibt es Tage, die gehen zwar morgens zusammen aus dem Haus dahin, aber dann kommen die zu unterschiedlichen Zeiten zurück und jeder tüdelt in seinem Zimmer. Aber dann gibt es halt auch Phasen, wo sie ganz toll miteinander spielen und den ganzen Tag irgendwie sich haben. Und das macht es halt so toll. Er hat halt praktisch jetzt wie eine Art Bruder, WG-Bruder oder halt auch einfach so ein Spielkamerad im eigenen Haus.
Das hört sich sehr schön an, aber gab es nicht auch Momente bei deinem Sohn oder vielleicht auch bei dir? Ich meine, es ist ja dein Haus, ja, und also gerade bei Kindern kenne ich das, dass die dann irgendwie dann den anderen doch nicht als der wohnt jetzt hier akzeptieren, sondern eher so, das ist mein Klo, das ist mein Messer, das ist mein Teller, das ist mein Stuhl oder so. Gab es da auch mal so Berührungsängste oder nicht?
Ja, gab es. Und zwar war das tatsächlich also nicht nur Teller und Besteck. Es war tatsächlich etwas komplizierter, weil mein Sohn musste sein Kinderzimmer aufgeben.
Okay.
Also wir haben tatsächlich wirklich einen Luxus. Wir haben ein Reihenhäuschen und bei uns hat jeder seine eigene Etage.
Boah.
Ja, genau. Das ist schon echt Luxus. Also die beiden haben halt 3 Zimmer im ersten Stock und mein Sohn und ich wohnen im 2. Stock. Wir haben auch jeder unser eigenes Badezimmer, was ich persönlich wirklich feiere. Ja. Man hat also wirklich sehr viel Privatsphäre. Aber mein Sohn hatte halt sein Kinderzimmer im 1. Stock, auch so richtig noch mit Rutsche und Kletterwand und Hochbett. Und da hatte ich tatsächlich auch ein bisschen Bedenken, ob er das so aufgibt. Aber ich habe ihm das gesagt. Ich habe gesagt, wenn die bei uns einziehen, würden sie in den 1. Stock gehen und Titus würde dein Kinderzimmer kriegen. Dafür dürftest du dann oben bei mir schlafen. Und er fand das toll. Also er wollte sowieso immer gerne bei mir oben schlafen und wir haben dann oben für ihn ein Kinderzimmer eingerichtet und es war im ersten Durchgang überhaupt gar kein Problem. Das kam dann tatsächlich so erst, als die beiden eingezogen waren und Fiete dann immer so ganz selbstverständlich in sein altes Zimmer reingegangen ist Und Titus dann da irgendwo dann gesagt hat, halt, stopp, das ist jetzt mein Zimmer und du darfst hier nicht einfach rein, du musst mich fragen. Da gab es natürlich schon Knatsch. Das fand Fiete auch echt doof am Anfang. Aber mittlerweile haben die sich da echt arrangiert und das ist für meinen Sohn tatsächlich vollkommen okay.
Und wie ist es für dich jetzt so mit einer anderen Mama und nicht mit einem Partner im Haus zu sein?
Es ist natürlich schon was anderes, aber ich genieße es trotzdem. Also ich habe ja auch nach der Trennung von seinem Vater noch eine Patchwork-Beziehung gehabt. Und da hat man ja dann doch immer dieses Problem, mein Kind, dein Kind. Und man hat Erwartungen an den anderen, die der andere vielleicht nicht erfüllen kann. Und das hast du in einer WG nicht. Also da ist einfach ganz klar, ihr beiden seid ihr beiden und ihr habt eure eigenen Regeln und euren eigenen Tagesablauf. Und mein Sohn und ich, wir haben halt unsere eigenen Sachen. Und es gibt auch wirklich Tage, wo wir vier relativ wenig zu tun haben miteinander, weil Sarah dann irgendwie lange arbeitet und die essen zu anderen Zeiten als wir. Und da sieht man sich nur mal so zwischendrin oder tatsächlich schreiben wir uns auch manchmal einfach nur WhatsApp, wenn sie irgendwie am Arbeiten ist oder schon im Bett ist oder wie auch immer. Aber es ist trotzdem nett, weil man auch immer jemanden zum Reden hat. Also wir sitzen ganz oft dann mal irgendwie am Esstisch und quatschen bei einem Käffchen oder bei einem Tee. Und es ist halt eine totale Erleichterung so in der Alltagsorganisation. Sie war jetzt im November 1,5 Wochen auf Geschäftsreise in China, konnte ihren Sohn bei uns lassen. Ich habe auf Titus mit aufgepasst. Ich habe auch eine Hündin, einen Schulhund. Und wenn ich die mal irgendwo nicht mit hinnehmen kann, kann ich die halt auch mal ohne Probleme zu Hause lassen, weil Sarah dann Homeoffice macht. Also man hat schon so die Vorteile von einer Partnerschaft, wo man sich gegenseitig unterstützt. Man hat aber trotzdem so den Freiraum für sich. So würde ich es, glaube ich, sagen. Und natürlich hat man immer mal Situationen, wo man dann runterkommt ins Wohnzimmer und denkt, ach, jetzt wollte ich mich hier gerade auch gemütlich auf die Couch sitzen und die sitzen da schon. So. wo ich denke, oh verdammt, so, weißt du, bei einem Partner würde ich mich dann dazusetzen, so halt nicht. Dann sage ich, okay, bleibt ihr hier unten, ich gehe hoch. Aber ich habe oben bei mir im zweiten Stock halt auch noch eine Couch, so, wo ich mich dann halt da gemütlich hinsetzen kann.
Aus welcher Situation kam sie?
Sie kam auch aus einer Partnerschaft, die kaputt gegangen ist und sie war dafür aus Hamburg rausgezogen und wollte halt unbedingt gerne wieder zurück nach Hamburg.
Jetzt hast du das so schön beschrieben mit, es ist ja dann fast so ein bisschen partnerschaftlich im Sinne von Unterstützung im Alltag, man kann miteinander reden, es ist immer jemand da, Kinderbetreuung etc. Wie sieht das denn mit der Steuerklasse aus? Also bei Steuerklasse 2 für Alleinerziehende heißt es ja ganz klar, dass man im Prinzip nur als einzelner Erwachsener mit seinen Kindern, auch wenn diese volljährig sind, aber noch Kindergeld beziehen, zusammen wohnt, aber kein weiterer Erwachsener da ist. Ansonsten muss man in Steuerklasse 1 wechseln. Ja, aber das ist ja eine Grauzone, wie wir im Vorgespräch kurz drüber gesprochen haben. Wie sieht das denn aus und wie sind da so eure Erfahrungswerte? Wann ist man tatsächlich in so einer WG Steuerklasse 1 und wann hat man auch Chancen auf Steuerklasse 2?
Ja, also wie du es gesagt hast, es ist eine Grauzone. Das Steuerrecht unterscheidet zwischen Wirtschaftsgemeinschaft und Wohngemeinschaft. Also das ist so ein bisschen Interpretationsspielraum. Und da das auch von Finanzamt zu Finanzamt teilweise unterschiedlich gehandhabt wird, empfehlen wir immer ganz klar, sich im Vorfeld vor Ort mit seinem Finanzamt abzustimmen, was das dann wirklich bedeutet und auf was man zu achten hat. Manchmal hilft es schon, wenn man einfach sagt, man hat getrennte Fächer im Kühlschrank, dass einfach klar ist, es ist keine Wirtschaftsgemeinschaft und man ist nicht zusammen veranlagt, sondern es ist wirklich eine getrennte Wohngemeinschaft, jeder hat sein Fach, jeder kauft separat ein, jeder hat seinen abgegrenzten Bereich und im Grunde genommen wohnt man in einer Wohnung, aber ist separat veranlagt. Und weil wir das nicht pauschal beantworten können, empfehlen wir wirklich ganz klar, das im Vorfeld zu klären, sich durchzurechnen, was bedeutet das. Oft ist es aber gerade in den Großstädten, wo die Mieten extrem teuer sind, trotzdem finanziell von Vorteil, weil man ja die Miete spart, man spart bei Babysitterkosten und so weiter. Manchmal rechnet sich's trotzdem zu sagen, man verzichtet auf die Steuerklasse 2 und den Zuschuss und hat die Vorteile von einer WG. Denn was man ja auch immer noch berücksichtigen muss, wenn man zusammen wohnt und hat die Kinder, so wie Tine, in der gleichen Schule, da kann man auch sagen, einer bringt die Kinder, einer holt die Kinder und man kann auch wieder länger arbeiten. Das sind ja auch Optionen, dass man ja darüber auch wieder mehr Einkommen haben kann.
Also Sarah und ich, wir haben uns im Vorfeld nicht erkundigt, weil es uns tatsächlich egal war, weil wir gesagt haben, wir sehen oder für uns sind die Vorteile so einer WG so viel größer, dass wir das einfach in Kauf nehmen. Also wir haben am Anfang, haben wir auch gesagt, ja, wir essen die gleichen Sachen, wir kaufen zusammen ein und wir kochen vielleicht auch mal zusammen, haben dann aber nach relativ schneller Zeit festgestellt, dass es für uns doch irgendwie nicht so richtig funktioniert. Also wenn man dann nach Hause kommt und freut sich auf den einen Joghurt und der ist dann doch weg.
Ja.
Der Klassiker. Und dann haben wir halt dann irgendwann relativ schnell gesagt, nee, wir machen das doch nicht, weil wir auch zu sehr unterschiedlichen Zeiten essen. So haben wir wirklich eigene Fächer im Vorratsregal, wir haben eigene Fächer im Kühlschrank und jeder kauft seins ein und jeder kocht auch nur für sich.
Halten sich die Jungs denn auch gut da dran?
Bitte?
Halten sich die Jungs auch gut da dran oder ist der Joghurt da trotzdem also mal weg?
Selbst bei der Naschi-Kiste wird gefragt, ist das meins oder deren?
Ah, okay.
Also das funktioniert wirklich hervorragend. Und von daher, also wir werden das jetzt bei der nächsten Steuererklärung auch so einreichen, dass wir sagen, wir sind zwei getrennte Wohneinheiten in einem Haus. Und ja, kann ich euch dann hinterher erzählen, ob es funktioniert hat oder nicht.
Zumal du ja auch noch sagst, ihr habt unterschiedliche Etagen, ihr habt eigene Badezimmer. Also das ist ja schon sehr separiert. Ich weiß auch, dass da ist ja auch mal so dieses Thema mit Steuerklasse 2, wenn man zwar schon getrennt ist, aber irgendwie noch in einem Haus wohnen muss, weil man nichts gefunden hat. Da heißt es ja immer so klassisch Trennung von Stuhl und Bett. Und das hört sich bei euch ja schon sehr getrennt an, was ihr da macht.
Genau, also wir haben im Grunde unten im Erdgeschoss den Gemeinschaftsbereich, wo wir die Küche, Wohn- und Essbereich haben. Das nutzen wir natürlich gemeinsam, aber ansonsten haben wir halt wirklich luxuriös jeder eine eigene Etage mit einem eigenen Badezimmer. Und das ist wirklich schon sehr genau alles aufgeteilt. Aber wie gesagt, wie Nanette auch eben schon sagte und ich auch, man muss sich halt überlegen, was erwarte ich mir von so einer WG und was für Vorteile habe ich davon. Und dann ist es halt die Frage, sind es mir diese, weiß ich, keine Ahnung, dann am Schluss endlich 100 oder 200 Euro, die ich dann mehr zahlen muss, wert, dass ich darauf verzichte oder sage ich, nee, ich nehme lieber die ganzen Vorteile mit und habe dann vielleicht 100, 200 Euro weniger oder aber spare ich vielleicht sogar Geld, weil ich, wie gesagt, keine Babysitterkosten mehr habe oder wie auch immer. Oder man kann ja auch sagen, wenn ich diesen Bonus dann nicht bekomme und die Steuerklasse wechseln muss, dann kann man ja auch sagen, wir kaufen alles zusammen ein und wir kaufen dann die Familienpackungen und kaufen dadurch günstiger ein und kochen zusammen. Also ich glaube, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, sich da trotzdem irgendwie das Gute rauszuholen.
Ja, und tatsächlich, es ist sehr angenehm, gleiche Gespräche zu haben. Ich habe auch schon damit geliebäugelt, muss ich sagen. Habe früher schon in WGs gewohnt, aber noch ohne Kinder und hat auch mit meiner besten Freundin zusammen und das habe ich auch immer als sehr angenehm empfunden und habe dann tatsächlich 2021 war das, habe ich mich auch mit einer mir fremden Mami, aber eine alleinerziehende Mami, die ich auch über gut alleinerziehend aus der Facebook-Gruppe kannte und wir waren uns wirklich sehr, sehr gewogen, sage ich mal. Wir hatten ähnliche Themen, ähnliche Interessen, und dann habe ich die einfach mal gefragt, ob wir zusammen in den Urlaub fahren. Weil Urlaub ist ja auch immer noch so eine Sache mit Kosten, ja, oder Betreuung vor Ort, weil man will ja auch selbst ein bisschen Urlaub machen. Das wäre vielleicht auch ein Tipp für WG-Willige, es einfach mal vorher auszuprobieren, ja. Und das ist, wie gesagt, das ist begrenzt auf 1 oder 2 Wochen und da kann man ja mal schauen. Und das war auch für meine Kinder so ein bisschen Freiflug, so, da kommt jetzt jemand mit und die Mama kennt die auch noch gar nicht, ja. Also wir wohnen auch zu weit auseinander, um das einmal auszuprobieren sozusagen. Und dann haben wir uns in Holland in einem Haus, also ich hatte dann ein Haus angemietet, so ein Ferienhaus, genauso wie bei euch. Also wir hatten die obere Etage, die hatten die untere Etage und wie gesagt Wohnen und also so Küche und so haben wir natürlich gemeinsam gehabt, aber Bad hatte auch irgendwie jeder für sich und daran haben wir uns auch alle gehalten. Und das fand ich auch sehr angenehm. Also sie hat was mit ihrer Tochter alleine gemacht oder wenn ich irgendwie mal kurz meine Ruhe gebraucht hat, hat sie meine Kinder mitgenommen. Wir haben gemeinsam gegessen, uns über unsere Themen unterhalten, die ich halt sonst gar nicht so besprechen konnte. Und es war ja vor allem 2021 noch eine sehr aufwühlende Zeit, vor allem für uns. Also wir hatten da sehr viel zu besprechen. Und das fand ich auch sehr angenehm. Oder man isst zusammen, man deckt einen Tisch, komm, willst du gerade einen Kaffee, komm, ich mach dir einen oder so. Ja, also das war auch für unsere Kinder eine sehr angenehme Erfahrung. Das Mädchen war auch ein bisschen älter und irgendwann fand ich das so cool. Da sind die dann abends zu dritt, also die drei Kinder, meine zwei und das Mädchen, dann alleine über die Anlage oder morgens haben die dann zum ersten Mal, weil es, wie gesagt, das ist in Holland so eine geschützte Anlage, immer so mit so, ne, so wie so ein kleines Dorf, ja, da gibt's dann auch so einen Supermarkt und so. Und da sind die morgens dann irgendwie Brötchen holen gegangen für uns und waren so ganz autark und so kannte ich meine Kinder nicht. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Wir hatten danach auch nochmal überlegt, zusammenzuziehen, aber sie ist mittlerweile raus aus Deutschland, lebt jetzt ja so halb in der Türkei. Momentan ist sie in Bulgarien, weil es mit dem Aufenthalt noch nicht geklappt hat. Sehr, sehr abenteuerlich, aber da habe ich wirklich mal überlegt, ob wir uns nicht wirklich ganz zusammentun. Weil so ja, nach dem ersten, oh hallo, ihr seid das also, war es wirklich sehr nett. Wir haben auch heute noch, sind wir mit Sprachnachrichten in Kontakt und alles und es war einfach eine schöne Erfahrung. Und wie du sagst, ne, man, es ist nicht so wie in einer Partnerschaft oder in so einer Patchwork-Beziehung, wo man dann wieder so ganz viel als Pärchen irgendwie agieren will und die Kinder irgendwie unter den Hut kriegen muss oder vielleicht auch die eigenen Bedürfnisse mit dem anderen noch abstimmen muss, sondern einfach so, ah ja, dann macht ihr halt das, dann mache ich das oder wir machen das und wenn du willst, kann deine Tochter mit oder so. Das fand ich auch sehr schön.
Genau, das ist genau das, was ich auch so sehr schätze und genieße, dass es halt nicht dieser Zwang ist, also Anführungsstrichen Zwang natürlich, wie in einem Patchwork, dass man das Gefühl hat, man muss alles zusammen machen und alle Regeln gelten für alle Kinder und alles wird irgendwie gleich gehandhabt. Mhm. Das ist sehr entlastend und gleichzeitig aber auch sehr herausfordernd zum Beispiel. Also bei uns, wir haben ein großes Thema mit der Medienzeit. Der Sohn meiner Mitbewohnerin darf sehr viel Medienzeit machen, meiner nicht. Mhm. Und natürlich kommt es da immer wieder zu schlechter Stimmung und Diskussionen. Aber ich finde das auch total wertvoll, einfach zu sagen, pass auf, das sind Titus und Sarah, das sind deren Regeln. Wir haben unsere eigenen Regeln. Und nur weil Titus das darf, heißt es nicht, dass du das darfst. Es ist natürlich sehr schwer mit 9 zu verstehen, aber auch auf der anderen Seite sehr wertvoll.
Was seht ihr denn so, also ihr seid wahrscheinlich, nehme ich auch mal an, auch im Gespräch mit anderen Eltern, vielleicht auch Menschen, die noch ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Was sind denn so generell nochmal so zusammenfassend so die Vorteile und was sind generell die Nachteile? Vielleicht einmal nochmal so ganz kurz im Überriss.
Ja, also die Vorteile sind natürlich finanzielle Aspekte, ne? Das hatten wir schon mehrfach angesprochen, dass man sich eben die Mietkosten teilen kann, die Nebenkosten, die ja auch zunehmend steigen, kann man teilen. Man kann, wenn man einkauft, auch günstiger einkaufen, weil eben größere Verpackungseinheiten gekauft werden. Es hat aber dann auch die Vorteile aus sozialen Aspekten, ne? Man sitzt nicht mehr alleine auf dem Sofa, die Kinder haben Spielgefährten, also gerade bei Einzelkindern, die haben Spielgefährten in den eigenen 4 Wänden. Der Riesenvorteil ist auch, wenn jemand sagt, ich möchte wieder mehr arbeiten oder einfach auch nur Zeit für mich haben. Ne? Man muss nicht direkt von der Arbeit zur Schule hetzen, Kinder abholen, weil man sich da ein bisschen abwechseln kann. Dass einer bringt, einer abholt und dann hat jeder auch noch mal ein bisschen entweder Zeit für sich oder Zeit, um länger zu arbeiten und auch wieder ein bisschen mehr zu
machen. Ja, oder auch das Einkaufen. Also ich glaube, wenn man sich das irgendwie, also ich meine, man kann ja auch für den anderen mit einkaufen und dann irgendwie mit 2 Kassenzetteln oder so. Es muss ja nicht so als Wirtschaftsgemeinschaft gelten. Aber tatsächlich so ein, also allein dieses Einkaufen ist ja manchmal schon so ein Thema. Und wenn du weißt, okay, der geht sowieso heute oder hier, ich gehe heute in den Supermarkt, soll ich dir was mitbringen? Oh ja, bitte. Ja. Also ein Weg gespart sozusagen, ja.
Also für mich, die das nun wirklich, die das lebt, ist tatsächlich dieser soziale Aspekt das, was der größte Vorteil in meinen Augen ist. Mhm. Dass du nicht mehr mit allem alleine bist, dass du dich absprechen kannst, du kannst auch mal über die Probleme reden und sagen, oh, der hat mich heute schon wieder so genervt, wie würdest du das machen? Mhm. So, dass man einfach, man ist gefühlt, wie sagen wir immer so schön, weniger alleinerziehend. Mhm. Man hat einfach ein bisschen Unterstützung. Natürlich ist es mein Kind und das sind meine Regeln und sie darf mir da auch nicht reinreden, also das haben wir geklärt. Mhm. Jeder ist für seine Erziehung zuständig, aber trotzdem ist man gefühlt einfach nicht mehr so alleine.
Und die Nachteile, was habt ihr da vielleicht jetzt aus eigenen Erfahrungen oder auch von anderen schon gehört, was da nicht so gut sein könnte?
Also der Nachteil ist natürlich ganz klar, es gibt unterschiedliche Erziehungsstile, was bei uns tatsächlich auch der Fall ist. Und da ist es sehr, also für mich war das am Anfang tatsächlich sehr schwer, dann manchmal den Mund zu halten und mich da nicht einzumischen. Aber dadurch, dass wir eben keine Familie sind, sondern nur eine WG, ist es wiederum auch deutlich einfacher, dass ich sagen kann, okay, das sind deren Rituale und deren Regeln und da halte ich mich einfach raus. Aber so mit unterschiedlichen Erziehungsstilen klarzukommen, das ist, glaube ich, also da muss man einfach auch mit realistischer Vorstellung reingehen und sagen, okay, wenn wir zusammenziehen, das ist nicht Friede, Freude, Eierkuchen und wir wollen immer das Gleiche mit den Kindern, sondern sich da einfach vorher klarzumachen, okay, die haben ihre eigenen Geschichten, wir haben unsere eigenen Geschichten und man muss einfach, ja, so gegenseitiger Respekt und Akzeptanz, glaube ich.
Wobei ich an der Stelle auch immer sage, das ist bei einer Partnerschaft ja nicht viel anders. Ne? Jeder ist unterschiedlich aufgewachsen, hat aus seiner Kindheit vielleicht auch unterschiedliche Vorstellungen. Mein Mann und ich haben zum Beispiel komplett andere Vorstellungen von gesunder Ernährung. Ich weiß genau, wenn ich abends nicht da bin und mein Mann macht das Abendessen, steht keine Gurke abends auf dem Tisch. Und das ist für Kinder, glaube ich, auch okay. Also ich glaube, Kinder können damit relativ gut umgehen, dass sie wissen, okay, bei Papa geht das, bei Mama geht das. Und ähnlich stelle ich es mir eben in der WG auch vor. Ne? Ja. Die Kinder lernen das. Also ja.
Ja, aber der Vorteil in der WG ist halt, du bist dann nicht so enttäuscht. Also in der Partnerschaft ist es so dieses, oh, warum hast du da so andere Vorstellungen und wir müssen doch gleich ticken? Das habe ich halt in der WG nicht. Mhm. Ne? So, bei uns ist halt einfach klar, sie tickt anders und ich akzeptiere das. So.
Und wie macht ihr das so mit, was weiß ich, so Weihnachten, Ostern, also so diese klassischen Familienfeste? Feiert ihr dann das zusammen oder wie sieht das aus?
Hatten wir tatsächlich bisher noch keine Probleme, weil mein Sohn und ich tatsächlich sehr oft zu meiner Familie fahren. Mhm. Wir sind also die Feiertage eigentlich immer bei meiner Familie und da war sie ja tatsächlich entweder bei uns im Haus oder dann auch so Silvester ist sie zu ihrer Familie gefahren. Da gab es bisher noch keine Kollision, aber selbst wenn, dann würden wir zusammen feiern. Also da hätte ich jetzt auch, da hätten wir also keiner ein Problem. Das wäre eigentlich auch einfach nur nett dann.
Und wie ist so eure Erfahrung? Also ich bekomme mit zum Beispiel in so Ballungsräumen wie München, Berlin, Hamburg. Da sind sich sehr viele, also es trennt sich ja auch gerade unglaublich. Also wir werden noch viel mehr alleinerziehende Mamis und Papis erleben. Eine Frage vorweg, ihr hattet vorhin gesagt, wenn Frauen was suchen, können sich denn auch Männer bei euch anmelden?
Ja, guter Hinweis. Wir sprechen oft von den Frauen, weil es einfach viel mehr Frauen als Männer gibt, die alleinerziehend sind. Aber selbstverständlich freuen wir uns immer darüber, wenn wir sehen, da sind Anzeigen auch von Männern, die alleinerziehend sind. Die sind selbstverständlich genauso willkommen. Bei uns auf der Website gibt es eben auch die Möglichkeit zu sagen, ich suche sogar vielleicht speziell einen Vater, der alleinerziehend ist für eine WG, um einfach auch zu sagen, man hat beide Rollenbilder und Mensch, mein Sohn möchte gerne Fußball spielen, ist jetzt aber nicht so meins. Mhm. Dann hat man ja vielleicht auch die Chance zu sagen, Klischees erfüllt, genau. Ja.
Ne, das, und dann hat es einen Vater, der oder ein alleinerziehender Papa, der gar kein Fußball spielt.
gibt's auch. Aber es gibt bei uns eben auf der Website eben die Möglichkeit zu sagen, ich bin ein alleinerziehender Vater, ich bin eine alleinerziehende Mutter und ich suche explizit einen alleinerziehenden Vater oder alleinerziehende Mutter.
Oder also es geht auch immer um das Thema mit Kind. Oder kann man auch sagen, ich bin alleinstehend und würde gerne.
Auch das geht. Also wenn ich sage, ich bin alleinstehend, ich hätte gerne mehr Leben in meiner Bude, ich habe eine große Wohnung, ich habe Platz. Dann kann man natürlich auch sagen, ich habe Lust auf eine WG mit Kindern. Aber das ist tatsächlich der Fokus, es ist immer WG mit Kindern. Und das muss einem klar sein. Mhm. Aber ansonsten sind uns tatsächlich alle Menschen willkommen. Also oder auch vielleicht auch ältere Menschen, die sagen, ich bin sonst allein und ich habe hier die große Wohnung, möchte eine Mama oder ein Papa mit Kind einziehen. Auch das ist natürlich machbar.
Mhm. Genau, weil gerade die Senioren, die haben ja sehr häufig die großen Wohnungen, die Kinder sind ausgezogen. Der Partner lebt vielleicht nicht mehr, ne? Raum ist da. Mhm. Die würden vielleicht auch in eine kleinere Wohnung ziehen, aber die alten Mietverträge sind so viel attraktiver.
Ja, auch für den Preis.
Und wir hatten vor einiger Zeit auch mal mit der Stadt Berlin gesprochen und da sagte auch ein Bezirksamt, Mensch, gibt's auch so eine Tauschbörse, dass Senioren vielleicht bereit sind, in die kleinere Wohnung zu ziehen. Aber es ist einfach aufgrund der niedrigeren Mietkosten mit den alten Verträgen eher dann eine Chance zu sagen, Mensch, hier, dann bin ich nicht so einsam, ich habe Leben in der Bude, ich mag Kinder. Dann zu sagen, man inseriert bei uns und bietet den Wohnraum an.
Wobei, da muss man ja auch aufpassen. Ne? Das muss man ja, wenn man zur Miete wohnt, ja mit dem Vermieter abstimmen.
Genau.
Ja.
Das habe ich auch gemacht. Also ich habe mit meinen Vermietern, die allerdings auch meine Nachbarn und mittlerweile würde ich eher Freunde sagen, aber die habe ich natürlich vorher gefragt, ist es möglich, dass ich da die Hälfte des Hauses untervermiete sozusagen?
Genau, Untervermietung ist das, ja.
Ja, das ist bei jeder klassischen Studenten-WG im Grunde genommen ja auch.
Ja, aber habt ihr denn da jetzt auch so...
Wenn man den Fall hat, dass man sagt, ich suche mir jetzt erstmal eine andere Mama oder einen anderen Papa und wir gehen zusammen los, dann ist der Mietvertrag von vornherein auf die beiden.
Ja, das stimmt. Mhm. Das heißt, du hast auch dann so eine Art Mietvertrag mit der Mama oder ist es eher so ganz locker?
Nee, wir haben genau wirklich alles festgelegt. Das war uns beiden auch wichtig. Also ich bin die Mieterin von dem Haus und Sarah ist praktisch meine Untermieterin. Wir teilen aber alles genau 50-50.
Ah ja, sehr gut.
Gibt es da was ihr so dazwischen, ich sag mal, Wir haben ja schon mal irgendwie davon gehört, dass es irgendwo, es ging mal irgendwie rum, es sollte eine Plattform geben, nur für Alleinerziehende. Ging es nicht um Wohnungssuche, sondern um eine Dating-Plattform. Und da habe ich noch gesagt, da hatten wir, glaube ich, auch im Podcast mal irgendwann drüber gesprochen.
Das war doch der April-Scherz von letztem Jahr, oder? Von der Stiftung Alltagsheldinnen.
Nee? Nee, das ist, glaube ich, schon viel, viel länger her. Jedenfalls, hatte ich da ja irgendwie noch ins Feld geführt, okay, so Thema Pädophilie und so, macht es das nicht auch gerade Männern irgendwie leicht, an Kinder ranzukommen, ne? Gibt es da irgendwie was bei euch, was das so ein bisschen erschweren beziehungsweise verhindern würde? Dass sich im Prinzip jetzt Leute da gezielt eine Mutter mit Kind reinholen wollen, aus irgendwie nicht so netten Gründen?
Also was wir gemacht haben, weil ja viele die Option auch nutzen, dass man Fotos hochladen kann, einfach um zu sagen, ne, man ist sich schon mal auf dem Bild sympathisch, man möchte Kontakt aufnehmen, um zumindest schon mal die Bilder, wenn Kinderfotos hochgeladen werden, ein bisschen zu schützen, haben wir gesagt, die Bilder sind verpixelt, wenn man auf unsere Website geht. Und nur wer registriert ist und sich eingeloggt hat, kann die Bilder sehen. Und darüber haben wir natürlich dann in der Datenbank dahinter die Sicherheit, dass wir IP-Adressen abspeichern. Das heißt, dann ist es auch nicht mehr so anonym. Ne? Wenn es wirklich dann so einen Fall gäbe, wäre auch die Möglichkeit zu sagen, man könnte es rückverfolgen. Aber das ist so der erste Schritt, wo wir gesagt haben, da machen wir ein Sicherheitskonzept. Ne? Die Bilder sind eben nur für registrierte Nutzer sichtbar.
Aber halt auch ein Thema, was ihr auch so im Kopf hattet bei der Entwicklung. Ne?
Definitiv, auch ja. Vor allem vor dem Hintergrund, dass wir gesagt haben, es gibt ja mit Sicherheit auch Frauen, die sagen, ich will ausziehen. Mein jetziger Partner weiß aber noch nichts
davon. Ja.
Auch da ist es natürlich wichtig zu sagen, er kriegt es nicht gleich auf den allerersten Blick mit, weil da ein Foto irgendwo hochgeladen ist. Auch vor dem Hintergrund hat mir gesagt, so gibt es halt die Chance zu sagen, Mensch, ich möchte ausziehen, ich kann es mir aber alleine nicht leisten. Ich fange schon mal an zu suchen, ohne mit dem Partner schon wirklich über die Trennung offen gesprochen zu haben.
Ja, das leisten können. Da lass uns nochmal auf diesen Stadt-Land-Vergleich kommen. Wie gesagt, mir wurde jetzt schon gesagt, dass im Ballungsraum. Ich kenne da eine alleinerziehende Mama aus München, die jetzt auch nochmal schön eine Mieterhöhung bekommen hat und hat auch gemeint, geht's noch, ja. Dass sie mir erzählt hat, dass sie viele Paare kennt oder sagen wir Ex-Paare kennt, die aber gar keine Chance aktuell haben auszuziehen, weil der Wohnungsraum so eng ist. Wie sind denn da eure Erfahrungen auch so, wie gesagt, im Vergleich zu Stadt und Land?
Ja, also erstmal nochmal zu dem Fall, dass sie sich nicht mehr leisten können. Das ist uns über die alleinerziehenden Verbände gerade auch aus der Stadt Berlin auch zu Ohren gekommen, dass viele sagen, ich kann es mir nicht leisten, mich zu trennen, ich muss da jetzt durchhalten.
Ach, krass.
So, das ist natürlich extrem traurig, ne? Und zu dem Thema Stadt-Land-Vergleich, als wir gegründet haben, weil wir eben aus Hamburg kommen, hatten wir immer das Gefühl, das ist ein Stadtthema, weil die Mieten in den Ballungszentren so extrem teuer sind. Was für uns aber im Laufe der Zeit extrem spannend war, ist, dass wir sehr viele Rückmeldungen von Alleinerziehenden auf dem Land bekommen haben. Also Lemu-like ist ja deutschlandweit verfügbar. Das heißt, man kann auch, wenn man in einer Kleinstadt wohnt und vielleicht genug Wohnraum hat, sagen, man inseriert. Und die Gründe sind aber komplett unterschiedlich. Ja. Auf dem Land kriegen wir eher die Rückmeldung, dass die fehlende Kinderbetreuungszeit ein Riesenproblem ist. Da haben die Schulen nachmittags nicht so lange auf, die Kitas nicht so lange auf, die Ferienbetreuungsangebote sind vielleicht auch nicht so vielfältig wie in Städten. Und die suchen aus anderen Gründen als Frauen in Ballungszentren.
Ja, zumal es, ich bin ja mehr oder weniger hier fast Land, Kleinstadt, vor Ort einer Kleinstadt. Tatsächlich sind hier nicht so viele, in Großstädten wurde mir ja schon gesagt, auch gerade Hamburg, das ist dann irgendwie schon fast bei den Eltern so 50-50, alleinerziehend, normale Paarfamilien. Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ihr es anders
kommt, glaube ich, hin.
Kommt hin, ne? Und hier ist es eher selten. Also ich glaube, in der Klasse meiner Tochter bin ich die einzige Alleinerziehende. Und bei meinem Sohn sind es, glaube ich, 2. Also da sind wir bei 1:20. Ja, also ein ganz anderes Verhältnis. Dementsprechend werden die halt hier auch noch, ich hatte Glück damals, die Wohnung zu bekommen, weil ich einfach das mit Vitamin B so über einen alten Nachbarn, der hier auch im Haus wohnt, geschafft habe und deren Tochter von der Vermieterin wurde auch gerade Alleinerziehende. Das heißt, da war die das Wissen und die Erfahrung groß und der Wille, da auch einer alleinerziehenden Mama zu helfen, zumal ich, wie gesagt, durch meinen alten Nachbarn, den ich noch aus der Kindheit kannte, da auch sozusagen die ja, das Vitamin B mitgeflossen ist, von wegen so, nee, das ist schon eine gute Familie. Ja. Aber tatsächlich, viele kriegen da immer noch einen schiefen Blick. Das ist immer noch, ja, das ist immer noch nicht so richtig. Also wie gesagt, wie so eine Paarfamilie. Das ist hier noch sehr alt und staubig, ja, tatsächlich. Und ich kann mir deswegen auch vorstellen, dass auch die Hemmschwelle da sehr viel höher ist, dann da sich auch zu zeigen oder zu offenbaren. Und da habe ich manchmal auch das Gefühl, eine WG wird dann eher mal genommen, weil dann haben auch die Vermieter immer so dieses, ja, das sind wenigstens zwei Erwachsene, weißt du? Nicht so diese Unsicherheit mit diesem einen Erwachsenen. Also das ist so das Erfahrungsfeld, was ich hier hier erlebe. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass es da auch einen Bedarf gibt, aber wie gesagt, ein bisschen andere Gründe hat.
Ja, definitiv. Also gerade auch aus Vermietersicht, ne? Also ich kann das ja auch ein Stück weit verstehen, wenn dann eine alleinerziehende Mutter kommt. Meistens sind die Alleinerziehenden ja auch nur Teilzeit beschäftigt, weil sie es alleine nicht wuppen mit Vollzeit. Hm. Und wenn dann eine alleinerziehende Teilzeitmami kommt oder das Pärchen, das mit einem Doppeleinkommen, dann muss man schon sehr sozial sein, zu sagen, ich gebe der Alleinerziehenden die Wohnung. Und da hat man in der WG, wie du schon richtig sagst, zumindest zwei Erwachsene, die ein Einkommen nach Hause bringen.
Ja.
Aber ich plus nochmal eine Ergänzung, man sucht ja auch größere Wohnungen, ne? Und gerade in den Städten sind die 2- bis 3-Zimmer-Wohnungen extrem hart umkämpft, weil es eben auch die Wohnungen sind, die jemand als Paar ohne Kinder attraktiv findet, ne? Weil die
ja noch mit einem Kind geht ja dann auch noch.
Oder mit einem, genau. Und die großen Wohnungen sind deshalb teilweise auch einfacher zu bekommen, weil die sich schlechter vermieten lassen.
Und die wollen ja auch meistens gar keine Studenten-WGs, weil gerade die Großen werden ja oft von Studenten-WGs gesucht, ja, so mit so 4, 5, 6, 7, 8 Zimmern, ja. Mhm. Und da ist ja dann eher so dieses, dann wird es so, ne, so ein Moloch.
WG. Ja, und es ist tatsächlich, also nochmal so aus Sicht von der Mama, die in der WG wohnt, also ich habe auch schon überlegt, ne, gehe ich dann aus dem Haus raus und suche mir eine Wohnung hier allein in Hamburg. Ich habe auch schon überlegt, ob ich aus der Stadt rausgehe, einfach weil es günstiger ist. Aber man muss halt wirklich Abstriche machen. Also wenn ich alleine mit meinem Sohn eine Wohnung haben möchte, ich brauche ja mindestens 2,5 Zimmer, eigentlich wäre ja schön 3 Zimmer.
Ja.
Dann will ich natürlich auch nicht das letzte, kleinste Loch haben.
Ja.
Ich meine, wir haben jetzt natürlich auch luxuriöserweise Mini-Garten. So, und dann gehst du nicht zurück in eine 2,5-Zimmer-Wohnung ohne Balkon und ohne Garten.
Ja.
So, aber wenn man dann sich etwas sucht, wo man sagt, okay, das ist einigermaßen vergleichbar schön, dann zahle ich mehr als jetzt die Hälfte für mein Haus.
Mhm.
So, da sage ich, dafür bin ich auch nicht mehr bereit. Also dafür genieße ich das einfach auch zu sehr. Und selbst wenn man aufs Land zieht, auch da will man ja nicht mehr in eine 3-Zimmer-Wohnung zurück. So, und es ist tatsächlich einfach alleine heutzutage unfassbar schwer, sich das was Schönes zu leisten.
Ja.
Das ist also eigentlich traurig.
Ja, absolut, das ist total traurig. Ich habe es ja auch gesehen, also bei uns oben die Wohnung, das ist ein Zweifamilienhaus und die stand 9 Monate leer, die Wohnung. Da ist halt ein junges Paar mit Baby dann ausgezogen und die jetzt eingezogen sind, ist auch ein junges Paar mit Baby und Hund und die haben auch ganz lange gesucht vorher, die haben auch irgendwie ewig nichts gefunden. Und das ist ja auch nur eine 3-Zimmer-Wohnung, also wenn jetzt die Kinderplanung noch weitergeht, ist es eigentlich dann auch schon wieder zu klein. Also das ist wirklich, es ist einfach auch schwer, was zu finden. Ich meine, ich habe ja dadurch, dass ich ja auch immer geguckt habe, ob die inseriert ist oder nicht, auch gesehen, was es sonst so hier im Umkreis gibt. Also alles nur noch wahnsinnig teuer und auch nicht unbedingt größer. Also wirklich sich wirklich verbessern ist schon schwierig in einem Rahmen, der irgendwie jetzt nicht völlig utopisch ist, ne?
Genau.
Der Wohnungsmarkt, also irgendwie, ich weiß nicht, ich denke immer, früher oder später muss da ja noch trotzdem irgendwie was passieren, weil ja, ich meine, klar, ne, wenn man sich die Architekten und so anguckt, die sagen ja auch, okay, das Bauen der Zukunft sieht sowieso nicht mehr das Einfamilienhaus mit umlaufendem Garten vor, sondern schon tatsächlich größere Mehrfamilienhäuser, die dann aber so gebaut werden, dass sie sich fast nach Einfamilienhaus irgendwie anfühlen, es aber de facto halt auch nicht sind. Und das ist, glaube ich, was viele auch nicht wollen unbedingt, weil viele, glaube ich, doch diesen Traum haben, ne, von freistehendem Häuschen mit Garten. Aber das wird ja teilweise, in manchen Städten ist es ja sogar schon verboten, so zu bauen. Du darfst ja so teilweise gar nicht mehr bauen.
Also das ist so unsere Zukunftsvision, was wir irgendwann mal gerne hätten. Ne? So ein Lemo-like-Haus.
Ja.
Also wirklich am liebsten so ein Riesenhaus, wo tatsächlich dann irgendwie auch meinetwegen gerne mehrere Wohnungen sind, wo Alleinerziehende wohnen, wo es dann irgendwie Gemeinschaftsräume gibt, wo man sich aber treffen kann, wo es einfach so ein bisschen mehr miteinander ist. Ne? Das ist, finde ich, ja auch ein
Problem unserer Gesellschaft, dass das irgendwie so zu jeder macht, was alleine Gesellschaft wird.
Ja.
Und dass man einfach wieder mehr dahin zurückgeht. Ich meine, wenn man kein mehr Familienhaus hat, mehr Generationenhaus, so wollte ich sagen, wo dann die Eltern und Großeltern helfen, warum macht man das nicht einfach mit anderen Menschen, die in der gleichen Situation sind, ne? Dass man trotzdem irgendwie so seinen Bereich hat und aber sich aber irgendwie gegenseitig mehr unterstützt. Das würde ich persönlich sehr schön finden. Das werden wir irgendwann mal, wenn wir ein bisschen Geld haben, werden wir das vielleicht mal angehen.
Genau, und dann habt ihr da noch Bürofläche zur Vermietung, macht da mit rein für so eine Rechtsberatung.
Genau.
Ne? Genau, eine Kita mit rein.
Tagesmutter reicht.
Und Familienanwalt.
Ein Toberaum und eine Tagesmutter.
Genau.
Und eine Kletterwand.
Ja,
draußen am Haus. Nee, das finde ich aber sehr schön, weil tatsächlich, ich habe ja auch überlegt, also ich wohne tatsächlich in einer Vierzimmerwohnung, hui, aber die Kinderzimmer sind so kleine Hasenställe, also mein Großer wird jetzt langsam, also der ist 12, das ist, ja, also andere haben da echt coolere Zimmer, muss man mal sagen. Und mein nächster Wunsch wäre natürlich gerne auch was mit kleinem Garten, ja, also wo man eine Hängematte zwischen Bäume spannen kann. Man muss ja immer ein bisschen größer denken. Und da habe ich mich jetzt vor kurzem auch mal auf den Wohnungsmarkt hier gestürzt. Ich habe es vor einem Jahr schon mal gemacht. Und zwar habe ich mir angeschaut, Wohnungen oder Häuser zu mieten und Häuser zum Kaufen. Wie gesagt, man kann ja auch größer kaufen, vielleicht eine Einliegerwohnung und so weiter und so fort. Gibt es ja auch eventuell Möglichkeiten oder man macht ein Airbnb-Zimmer draus, macht meine Schwester übrigens auch. Also da kommt auch mal ein bisschen Geld rein dadurch. Und dann habe ich aber mal so weiter überlegt, wenn man jetzt so alleine, also so als alleine als Frau mit zwei Kindern in einem Haus, in so einem Einfamilienhaus wohnt, fühlt sich das für mich irgendwie so nach sehr viel Verantwortung an. Weil ich ja wirklich für dieses Haus verantwortlich bin. Ja, ich kann ja nicht mal sagen, hier, Schatz, der Abfluss klemmt oder da ist eine Dachziegel beim letzten Sturm vom Dach gefallen, da regnet's rein. Also das ist ja, und ich bin handwerklich überhaupt nicht. Ja, also ganz übel. Das heißt, ich bräuchte für alles dann auch Geld. Und gerade wenn ihr das so mit so einer Vision da aufmacht, mit so einem großen Haus, fände ich das super, weil da ist immer mal irgendjemand, der dann vielleicht mal, was weiß ich, die Hecke schneidet oder den Rasen mäht oder mit den Kindern irgendwie gerade mal eine Runde Fußball zockt oder so. Oder wenn einer mit dem Kind Frisbee spielt, spielen vielleicht drei andere auch noch mit.
Genau.
Aber wichtig wäre mir wirklich auch so dieser Rückzugsraum, so dieses, dass es sich nicht so vermischt. Das ist, glaube ich, auch was, wo jetzt auch viele auch in Partnerschaften rausgehen, weil es einfach so eine enge Co-Abhängigkeit ist, so vermischte Leben sind und viele dann doch vielleicht sich so auch wieder ihren eigenen Raum wünschen, ihr eigenes Schlafzimmer wünschen, ihre eigenen Möglichkeiten wünschen und nicht immer alles so nur in Abhängigkeit machen zu können. Deswegen kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, was ihr da vorhabt.
Wir uns auch. Also wenn hier irgendwelche Investoren, Gebäudeinhaber oder wie auch immer zuhören und die Idee auch gut finden, also immer gerne bei uns melden. Wir sind ja sehr offen.
Ja, sehr schön.
Aber ich glaube einfach, dass wir dahin kommen müssen und das ist tatsächlich auch eine Frage der Politik, dass wir die Alleinerziehenden einfach mehr gesehen werden, weil das nach wie vor immer noch ein Tabuthema ist.
Absolut.
Dass die Alleinerziehenden einfach unfassbar Unterstützung brauchen. Die werden nämlich ganz schön alleine gelassen gerade. Und dass man vielleicht wirklich guckt, solange das nicht funktioniert, dass die Alleinerziehenden sich einfach zusammentun und sich gegenseitig unterstützen. Das ist eigentlich so unsere Idee, dass wir uns gegenseitig was Gutes tun.
Ja.
Jetzt habe ich noch so eine Frage am Schluss. Wir haben jetzt die ganze Zeit über Lemu-like gesprochen. Ich finde das tatsächlich als Designerin einen sehr lustigen Namen. Da steckt ja was dahinter. Also man macht ja sowas nicht ohne Grund. Wie seid ihr auf diesen Namen gekommen?
Also wir haben überlegt, welcher Name passt und haben uns in der Tierwelt umgeschaut. Und die Lemuren, die leben das Konzept. Die machen genau das vor, was wir eben mit Lemu-like beabsichtigen, nämlich, dass die Mütter sich nach der Geburt ihrer Babys in Babynestern zusammentun und dann die Chance haben, abseits vom Nest alleine auf Futtersuche zu gehen. Mhm. Und das ja, erhöht die Überlebenschance ihrer Babys, ne? Weil sie dann sagen können, es sind andere Mütter da, die passen beim Babynest auf, ich kann jetzt auf Futtersuche gehen. Und das ist ja genau das Konzept, was wir mit Lemu-like beabsichtigen. Deshalb der Name Lemu-like wie die Lemuren.
Ja, cool.
Genau.
Und die Idee, also die Grundidee war, dass wir gesagt haben, der Wortstamm Lemuren oder Lemur ist in den ganzen europäischen Ländern gleich. Und da haben wir gesagt, wir haben ja eine Zukunftsvision. Lemu, wir nehmen nur den Wortstamm, weil wir irgendwann, wenn wir ein bisschen Geld haben, halt auch gerne ausrollen würden in die Nachbarländer, weil es gibt tatsächlich nirgendwo diese Plattform. In Amerika haben es zwei Väter gemacht, aber ansonsten haben wir mit unserer Recherche nichts gefunden und würden das natürlich auch gerne in den anderen Ländern noch anbieten.
Ja. Große Visionen, es klingt mega cool.
Ja, Ideen haben wir jede Menge.
Jetzt müssen sich nur noch die richtigen Menschen zusammentun, ne?
Genau.
Ich glaube, wenn man das, also ich glaube, es geht auch erstmal ums Machen, gar nicht so auf die Politik da irgendwie warten, weil wenn ich da sehe, was da für ein Firlefanz irgendwie die ganze Zeit läuft, also wir sind ja auch in tieferen Gesprächen mit Expertinnen und wissen, was da alles so, ja, vor allem auch beim Kindesunterhalt etc. pp., das ist ja alles ein Kauderwelsch, also ich würde da tatsächlich gar nicht warten, bis die Politik da irgendwie was Richtiges macht. Ich beobachte das seit 9 Jahren mit Argusauge und sehe, dass es da halt gar nicht darum geht, Alleinerziehende zu unterstützen oder es ihnen in irgendeiner Art und Weise zu erleichtern. Deswegen glaube ich, man muss es einfach mal tun. Deswegen finde ich das jetzt sehr, sehr spannend, dass ihr hier im Interview wart, eure Vision auch mal auf den Tisch gepackt habt. Finde ich, ja, vielen lieben Dank. Vielleicht tatsächlich tut sich da was. Ich glaube, man kann auch mit euch einfach in Kontakt kommen, oder? Möchtet ihr gerade noch mal kurz sagen, wie man das machen kann?
Ja, also wir haben eine E-Mail-Adresse info@lemolike.com und bei Anfragen sind wir immer happy, wenn da ja was kommt. Wir suchen auch weiterhin Sponsoren. Auch darüber würden wir uns natürlich freuen, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, Mensch, ich habe eine Firma, die würde gerne ein soziales Konzept unterstützen, ist das natürlich auch herzlich willkommen. Dann könnten wir unsere Zukunftsvision vielleicht ein bisschen früher umsetzen.
Genau, und unsere Internetadresse ist www.lemolike.com. Wir sind natürlich auch bei Insta vertreten, auch da kann man uns finden und anschreiben und genau.
Mhm. Ja, wir verlinken das auch in den Shownotes hier unter dem Podcast, genau. Und ja, sehr cool, Tino und Nanette. Ich bin gespannt, was Lemolike da wohl noch für Geschichten schreibt und was da noch die weiteren Erfahrungsberichte sein werden. Sikke, hattest du noch eine Frage auf der Liste oder warst du jetzt?
Nein, alles durch.
Gut, alles klar. Ja, ansonsten würde ich sagen, dann, ihr findet uns natürlich auch auf Social Media oder schreibt uns gerne an aeteampodcast@gmail.com, bei Instagram unter das AE-Team. Und ja, vielen Dank, dass ihr da wart. Vielleicht sprechen wir uns nochmal in irgendwie 1-2 Jahren. Schau mal, wie Lemolike gewachsen ist. Vielleicht gibt es dann das Lemolike-Haus. Und machen wir nochmal eine Nachdrehe zu. Ansonsten erstmal schön, dass ihr da wart. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Wir bedanken uns auch, ihr beiden.
Danke.
Bis dann. Danke, macht's gut.
Ciao.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Wie lange kann ein Mörder sein dunkles Geheimnis bewahren? Wann bekommen die Angehörigen Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit? Jedes Jahr werden bei der Polizei rund 100.000 Menschen als vermisst gemeldet. 3% davon, also 3.000 Menschen, bleiben länger als ein Jahr verschwunden. Einige werden nie wieder gesehen. Seit gut 3 Jahren arbeitet die Polizei in NRW mit sogenannten Cold Case Units. Das sind Abteilungen, die wirklich nur damit beschäftigt sind, Mordfälle zu bearbeiten, die teilweise seit Jahrzehnten ungeklärt sind. Ich bin Mike Mattis, Radioredakteur und News Anchor, und ich spreche mit Ermittlern über diese Fälle. In meinem Podcast Licht ins Dunkel, Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier beleuchten wir gemeinsam mit Profilern, Staatsanwälten und Mordermittlern Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle aus ganz Deutschland. Immer in der Hoffnung, dass Angehörige endlich Gewissheit und die Opfer Gerechtigkeit bekommen.
Licht ins Dunkel. Cold Cases und ungeklärte Vermisstenfälle von hier. Eine Produktion von Mike Mattis und der Podcastfabrik.